Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Es gibt so viele Statistiken auf dieser Welt, dass es immer eine gibt, die ins eigene Weltbild passt. Selbst wenn man eine Weile nach der passenden Statistik blättern muss, so wie US-Präsident Donald Trump das gerade gemacht hat in einem Fernsehinterview zu den Corona-Zahlen.
We're gonna look.
Let's look.
And if you look at death,
yeah, started to go up again.
Take a look. Right here. If you take a look at this other chart.
Ja, das Gute ist, dass sich jede und jeder selbst ein Bild davon machen kann, ob so ein Statistikgeblätter hilfreich ist und dabei auch zurückgreifen auf die Einordnung von Journalistinnen und Journalisten. Was aber, wenn so eine Einordnung und Richtigstellung plötzlich nicht mehr erlaubt wäre? Das gucken wir uns gleich an und sprechen zu Beginn mit einer Journalistin, die Teil eines neuen Führungstrios ist. Drei Namen stehen seit dem 1. August ganz oben im Impressum der Taz, der Tageszeitung aus Berlin. Die Namen der beiden Chefredakteurinnen, Barbara Junge und Ulrike Winkelmann, und der stellvertretenden Chefredakteurin Katrin Gottschalk. Das heißt, das neue Führungsteam der Taz besteht ausschließlich aus Frauen, was es bisher noch bei keiner anderen Zeitung in Deutschland gibt und was es selbst bei der linken Taz bisher noch nicht gegeben hat, für die Feminismus ja eigentlich immer schon ein wichtiges Thema war. Zum Start der neuen Chefredaktion habe ich mit Ulrike Winkelmann gesprochen, bis vor kurzem noch Deutschlandfunk-Redakteurin und jetzt eben eine der Taz-Chefinnen. Und als erstes habe ich sie gefragt, wieso das mit der komplett weiblichen Chefredaktion selbst bei der Taz so lange gedauert hat.
Auch bei der Taz ist natürlich das Endziel von allem das gemischte Team. Und man kann ja auch sagen, die Taz war schon früh so weit zu sagen, okay, wir haben gemischte Teams, aber jetzt leisten wir uns auch mal eine weibliche Führungsspitze. Es muss ja gar nicht so gesehen werden, dass jetzt eine rein weibliche Führungsspitze als Ende der Geschichte gesehen wird, sondern dies ist eine weitere Etappe. Und wir als rein weibliche Spitze betrachten uns so, dass man sagen kann, nach herrschenden Geschlechtsrollenverhältnissen kann man behaupten, Frauen bringen vielleicht aktuell noch mehr von den Talenten und Fähigkeiten mit, die es braucht, um einen Laden wie die Taz zu führen. Das muss ja aber gar nicht so bleiben. Männer verändern sich ja auch.
Jetzt verkauft die Taz im Moment ja so ein bisschen über 50.000 Zeitungen pro Tag und sieht sich als überregionale Zeitung. Was wollen Sie machen, damit die Taz auch auf Dauer jetzt nicht nur in Berlin angesiedelt ist und auch sich nicht nur in einem bestimmten Kreis verkauft, eben zum Beispiel bei Leuten, denen Feminismus und Diversität und so weiter wichtig ist, sondern eben auch eine Breite der Gesellschaft vielleicht erreicht?
Die Taz war schon immer eine überregionale Zeitung und es war ja auch von Beginn an gar nicht klar übrigens, dass sie in Berlin ansässig wäre. Der Streit ging bei der Gründung drum, ob man nicht doch in Frankfurt am Main besser untergebracht sei, weswegen zum Beispiel der westdeutsche Bestandteil der Berichterstattung immer schon breit und groß war. Und natürlich hat die Taz immer schon auch auf weitere Leserinnen und Leserschichten geschaut, wie man die erschließen kann. Und das bleibt eine Daueraufgabe, um so ein bisschen aus der Bewegungsnische auch rauszukommen. Ich glaube, da ist die Taz auch seit langem auf gutem Weg und hat sich von manchen Dingen, die man vielleicht damals als reinen Aktivismus-Journalismus bezeichnet hätte, auch verabschiedet. Aktuell würde ich sagen, dass das bevorstehende Wahljahr, wir haben ja kommendes Jahr nicht nur eine Bundestagswahl, sondern auch eine ganze Handvoll Landtagswahlen, erneut die Aufgabe stellt zu sagen, was sind uns die wichtigen Themen, was wird das wichtigste Thema für die Wählerinnen und Wähler sein. Und da haben wir natürlich als Taz schon mal gleich die Umwelt- und Klimapolitik ganz nach vorne zu stellen. Aber ich glaube auch, dass die Corona-Krise jetzt noch mehr als durch die Klimakrise das eh zu erwarten gewesen wäre, die Umverteilungsfrage neu stellt. Das heißt, der wirtschaftliche Einbruch, den wir jetzt schon erleben, der noch sich verstärken wird, wird viele Gerechtigkeits- und Umverteilungsfragen neu aufs Tapet bringen und denen müssen wir uns dann widmen.
Sie haben gerade schon die Auswahl der Themen angesprochen, also Umwelt- und Klimapolitik und vorher vom aktivistischen Beginn gesprochen. Aber es ist doch so, dass die Taz auch unter Ihrer Führung, würde ich mal sagen, wahrscheinlich dann nicht super neutral bleiben wird, sondern sich eben sehr positioniert, was das linke und das grüne Spektrum angeht, oder nicht?
Ja, natürlich. Also wir kommen aus einer bestimmten Ecke, dort stehen wir weiterhin stolz und wir haben als Taz sehr früh die Relevanz des Klimathemas entdeckt und freuen uns, dass das jetzt vielen anderen auch so geht, dass sie verstanden haben und daran arbeiten, diesen Planeten zu schützen und das Klima zu retten. Und deswegen hat die Taz gemeinsam natürlich mit vielen anderen von der Klimaschutzecke in die Breite der Gesellschaft ausgestrahlt. Und das ist eine Bewegung, von der wir uns natürlich auch fürs kommende Wahljahr auch eigene Relevanz erhoffen, dass man sieht, die Taz begreift das Klima- und Umweltthema als ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste. Und bei uns stehen dazu die interessantesten Details und wir liefern dazu die vertieften Einsichten, weil wir uns schon so lange damit befassen.
Aber objektiver Journalismus ist das nicht.
Objektivität ist ein schwieriges Wort im Journalismus. Die Taz hat immer schon Haltung bezogen. Die Taz hat immer auch schon subjektiven Journalismus gemacht. Die Taz hat immer schon klar benannt, wo sie steht. Aber dadurch ist der Journalismus nicht schlechter. Er hat sich nur als subjektiv auch beeinflusst, als durch bestimmte Zielvorstellungen stark beeinflusst, sozusagen selbst vorgestellt. Das heißt ja aber nicht, dass es falsch ist, was man schreibt. Das heißt nur, dass man der Leserin und dem Leser sagt und zeigt, wo man steht und ein Angebot macht, die Welt so zu sehen. Das heißt nicht, dass die Zahl der Fakten geringer wäre als anderswo. Das heißt nicht, dass die Fakten, die man bringt, falsch wären. Es sind vielleicht andere, sie kommen aus einem anderen Blickwinkel, aber sie sind deswegen nicht schlechter und vielleicht helfen sie sogar, die Welt besser zu verstehen.
Nun sind Sie seit wenigen Tagen eine der beiden Chefredakteurinnen und Sie haben direkt ein Thema geerbt, ein ganz schön dickes, und zwar die Debatte um eine Kolumne, in der nahegelegt wurde, dass Polizistinnen und Polizisten auf dem Müll entsorgt werden könnten. Das war ja eine Debatte, die in den letzten Monaten ziemlich groß geworden ist, bis zu Seehofer. Was wird da jetzt draus unter Ihrer Führung?
Die Debatte ist die letzten Wochen sehr, sehr heftig schon geführt worden in der Taz. Und sie hat auch Wellen geschlagen und hat auch Verletzungen innerhalb der Taz natürlich ausgelöst. Die Taz hat daraus schon auch eine Menge an Diskussionspotenzial gewonnen, was auch sich in der Zeitung abgebildet hat. Ich fand, dass zum Beispiel die Veröffentlichungen über das, was man vielleicht Identitätspolitik nennen kann, die Veröffentlichungen natürlich auch darüber, was Rassismus in der Polizei denn bedeutet und wie es kommt, dass viele Leute einen nicht ganz neutralen Blick auf die Polizei haben oder vielleicht sogar einen realistischeren Blick auf die Polizei, als man das bisher als Mainstream so gedacht hat. Darüber hat die Taz viel geschrieben und das hat sie zu Recht und gut getan. Und was wir jetzt machen wollen, ist die Debatte auch produktiv zu wenden und zu sagen, vielleicht ist die Taz eine Zeitung, die auch stellvertretend für andere oder jedenfalls vielleicht auch vor anderen offen darüber reden kann, was wir unter Diskriminierungsfreiheit, also Freiheit von Diskriminierung verstehen und wie und inwiefern man schwarze Menschen, migrantische Menschen und all solche, die man nicht als Kartoffeldeutsch zu bezeichnen hätte, wie man denen personalpolitisch zu mehr Repräsentanz verhilft. Das bedeutet, wie schaffen wir noch mehr Repräsentation und wie schaffen wir weniger Diskriminierung, vor allem durch Sprache.
Ulrike Winkelmann, die seit kurzem gewechselt ist vom Deutschlandfunk zur Taz, und zwar in die Chefredaktion der Taz. Und jetzt noch eine weitere Neuigkeit aus der deutschen Medienbranche. Die Champions League der Fußballmänner, die wechselt endgültig vom Fernsehen zum Streaming. Und zwar, weil sich der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN die Rechte für die allermeisten Champions League-Spiele gesichert hat, ab der Saison 2021-2022. Beim Streaming-Konkurrenten Amazon Prime laufen die übrigen Live-Spiele und nur das Endspiel wird zusätzlich zu DAZN auch im frei empfangbaren Fernsehen laufen, und zwar im ZDF. Der Pay-TV-Anbieter Sky, der geht komplett leer aus. Sky hatte die Champions-League-Spiele in den letzten 20 Jahren gezeigt, das heißt, da tut sich was auf dem Markt der bewegten Fußballbilder. Nehmen wir mal an, ich mache eine Demo und mir passt es nicht, dass an der Demo nur 10 Leute teilnehmen und sonst keiner. Oder ich bin Politiker und ich finde es doof, dass in meinem Land so viele Menschen am Coronavirus sterben. Dann kann ich einfach ganz andere Zahlen hernehmen und zum Beispiel bei Facebook schreiben, dass auf meiner Demo 87 Millionen Leute waren, oder in einem Interview behaupten, dass in meinem Land bisher noch kein einziger Mensch an Corona gestorben ist. Das kann ich alles machen. Das wird dann aber relativ schnell von Faktencheckerinnen und anderen Journalisten auseinandergenommen und als unzutreffend entlarvt. Was aber, wenn solche Faktenchecks gar nicht erlaubt wären, wenn ich also alles behaupten könnte, aber niemand das Recht hätte, diese Behauptung zu widerlegen? Das klingt weit hergeholt, das ist es aber gar nicht, wie Hans-Günther Kellner anhand einer Diskussion zeigt, die gerade in Spanien läuft.
Spaniens ultrarechter Partei Vox sind kritische Medien schon lange ein Dorn im Auge. So bekommen die Tageszeitung El País oder der Radiosender Cadena Ser keine Einladungen zu ihren Pressekonferenzen. Jetzt hat Vox auch Journalistinnen und Journalisten ins Visier genommen, die sich auf das Fact-Checking spezialisiert haben. Vox-Abgeordnete Macarena Olona erklärte schon im April im spanischen Parlament: Sie wollen die Meinungen kontrollieren. Sie verfolgen die sozialen Netzwerke, identifizieren kritische Stimmen und zensieren Dissidenten. Sie haben dafür ein pseudostaatliches Wahrheitsministerium gegründet, in dem herausragende Unternehmen wie Neutral und Maldita eine Gestapo bilden, die darauf achtet, dass die offizielle Wahrheit eingehalten wird. Am Ende eliminieren sie die Dissidenten. Neutral, Maldita und Efe Verifica sind Redaktionen, die sich auf das Faktenchecken spezialisiert haben. Maldita dementierte zum Beispiel einen Vorwurf von Vox, dass die spanische Regierung und das öffentliche Fernsehen Bilder von Särgen mit Covid-19-Opfern zensieren würde. Die staatliche Television Española hatte die Bilder erst kurz zuvor ausgestrahlt. Der Partei sind die Faktenchecker so lästig, dass sie ihre Arbeit nun per Gesetz regulieren will. Carla Jiménez Cruz, Chefredakteurin von Maldita, meint dazu: Klar, wenn man Vox bei einer Lüge erwischt, wissen sie nicht, wie sie reagieren sollen. Darum wollen sie jetzt, dass niemand mehr ihre falschen Behauptungen aufdecken kann. Ich kann da nur sagen, willkommen in der Welt des Journalismus. Diese Arbeit machen ja nicht nur wir, die Fact-Checker, das machen alle Journalisten. Mit ihrer Gesetzesvorlage verlangt Vox nun, dass offizielle Stellen falsche Behauptungen nicht korrigieren dürfen, dass Meinungen grundsätzlich von niemandem richtiggestellt werden dürfen und dass über die Richtigkeit einer Behauptung künftig nur noch Gerichte urteilen dürfen. Der Antrag hat zwar keine Chance auf eine Mehrheit im Parlament, trotzdem hat Vox etwas erreicht. Die Partei ist im Gespräch. Und unter ihren möglichen Anhängern diskreditiert sie die Faktenchecker als regierungsnah und politisch links, erklärt Clara Jiménez Cruz.
Maldita.
Wir richten uns nicht an die Leute, die schon einschätzen können, ob eine Behauptung richtig oder falsch ist. Wir arbeiten für die eher schlecht Informierten, die mit falschen Behauptungen bombardiert werden, um sie zu manipulieren. Die Menschen sollen frei entscheiden können, aber mit den korrekten Informationen. Doch wir erreichen sie immer weniger, weil ihnen jemand sagt, dass wir Zensoren sind, dass wir die Gestapo sind. Damit können wir unsere Aufgabe nicht mehr im gleichen Maß erfüllen. Dabei korrigieren Maldita und andere Faktenchecker Vox gar nicht so oft. Denn die Partei verkleidet falsche Tatsachenbehauptungen oft in Meinungen. Regierungschef Pedro Sánchez hatte im Streit um die Quarantänepflicht für Spanierrückkehrer in Großbritannien dagegen jüngst erklärt, es gäbe in Spanien im Durchschnitt weniger Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus als in Großbritannien. Maldita stellte klar, dies gelte nur für 7 von 17 spanischen Regionen. Die Rechten greifen uns mit Gesetzesvorlagen an, werfen uns vor, politisch links zu stehen und die Regierungswahrheit zu verbreiten. Dabei haben wir in 60% unserer Veröffentlichungen Erklärungen von Regierungsvertretern korrigiert, 20% von Politikern der Volkspartei und je 10% von Vox und von Podemos. Nemesio Rodríguez von der Föderation der spanischen Journalistenvereinigungen FAPE meint, Vox wolle unabhängige Medien als Mittler zwischen der Politik und den Menschen auf der Straße ausschalten. Doch eine solche Tendenz sieht er bei allen Parteien. Die linke Podemos hat inzwischen eine eigene, ihr nahestehende Online-Zeitung gegründet und auch die Regierung von Pedro Sánchez nimmt der Verbandssprecher nicht von seiner Kritik aus. Journalisten kommen in eine immer schwächere Situation, auch durch die sinkenden Einkommen und immer schlechtere Arbeitsverhältnisse. Die Medien sind in der Defensive. Als zu den Pressekonferenzen der Regierung aufgrund des Infektionsrisikos keine Journalisten persönlich im Saal anwesend sein konnten, ließ sich der Staatssekretär für Kommunikation die Fragen per WhatsApp schicken und wählte daraus aus. Das wäre in anderen Zeiten völlig undenkbar gewesen.
Und es ist für den Journalistenverbandssprecher Nemesio Rodríguez eines von mehreren Beispielen dafür, dass da was schiefläuft in Spanien. Influencer, Influencen im Netz, bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Aber die Stars aus dem Netz, die bleiben nicht nur da, die greifen auch auf Medien zurück, die erstmal nicht so besonders hip wirken, auf eigene Printmagazine. Und zwar in der Hoffnung, dass die gekauft werden von ihren meist minderjährigen Fans. Ob das klappt mit den ausgedruckten Influencerinnen und Influencern, das hat sich Michael Meyer für uns angeschaut.
Includes Ryan's World Back to School items, which Ryan helped create.
Yay, guys, I'm so excited!
Ryan Kaji ist einer der bestverdienenden YouTube-Stars der Welt. Nicht englischsprachigen Nutzern und Nutzerinnen, vor allem im Erwachsenenalter, wird er kaum bekannt sein. Sein YouTube-Kanal Ryan's World, in dem er vor allem Spielzeug testet, hat 26 Millionen Abonnenten. Die Videos sind so erfolgreich, dass mittlerweile über 80 Produktlizenzen vergeben wurden, vom Kinderrucksack bis zum Buntstift. Aber auch ein Printmagazin, das sich über 50.000 Mal pro Heft in den USA und der englischsprachigen Welt verkauft. Ein ähnliches Phänomen ist die 12-jährige Tiana Wilson in Großbritannien. Auch sie ein YouTube-Star, die vor allem ihr Familienleben präsentiert, etwa wenn sie ihren Eltern und Freunden neu ausgedachte Streiche spielt.
This is my first ever, never before seen, feature-length video. And it's full of stuff I've never done before.
Nichts davon ist echt oder hat sich ungeplant so ereignet. Dennoch erreichen manche Videos bis zu 60 Millionen Abrufe. Auch Tiana Wilson hat ein eigenes Printmagazin, in dem Spiele, Rätsel und natürlich Tiana Wilson selbst die Hauptthemen sind. Was Ryan und Tiana gemeinsam haben, sie vertreiben nicht nur ein Magazin, sondern haben ganze Produkt- und Themenwelten kreieren lassen. Damit ein solches Modell funktioniert, so Nadja Enke, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Leipzig, sei es nötig, dass der jeweilige YouTube-Star, unabhängig vom Alter, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit aufweist.
Es muss in gewisser Art und Weise zur Public Persona, die er sich aufgebaut hat, zum Image passen. Und da spielt genau das eine Rolle. Authentizität, Glaubwürdigkeit. Es sollten thematisch etwas sein, was man mit dem Influencer verbindet, was naheliegend ist. Also ein Sportinfluencer wird sicherlich keine Fastfood-Kette aufmachen, sondern vielleicht eher einen Online-Sportkurs entwickeln.
Das Phänomen, dass Influencer und Influencerinnen eigene Printmagazine gründen, sei aber, so Enke, in Deutschland noch relativ selten. Oft begnügen sie sich mit Gastbeiträgen in Zeitschriften. Manch bekannte Namen wie Raik Anders oder Marti Fischer haben auch ganz andere Wege eingeschlagen.
Influencer der ersten Generation sind teilweise auch zu den öffentlich-rechtlichen Content-Kanälen, also vor allem Funk, gewechselt und haben sich dort eine Heimat aufgebaut. Also Printmagazine sind eher die Ausnahme. Was häufig der Fall ist, sind Buchpublikationen, die sich dann auch wieder im Themenbereich der Influencer drehen.
Dennoch kommt es in Deutschland durchaus vor, dass YouTube-Stars und Influencer Zeitschriften gründen. Bereits 2018 brachten 4 Influencerinnen das Magazin Soul Sister heraus, ein Magazin für Achtsamkeit. Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger, meint, dass derlei Magazine, gerade jene für Jüngere, davon leben, den jeweiligen Star greifbar und erlebbar zu machen.
Der Star liegt sozusagen auf dem Küchentisch des Fans. Also das ist ein echtes Fan-Statement und Zeitschriften verkaufen sich nach wie vor sehr gut. Seit 2017 sind die Reichweiten von Kinderzeitschriften sehr stabil in diesem Bereich. Das ist schon ein sehr vitaler Markt und in Corona-Zeiten gerade waren, glaube ich, viele Eltern und Großeltern froh. Wir haben das an den Kioskverkäufen gemerkt, auch im Abonnement, dass es Zeitschriften gibt, weil irgendwann ist Netflix auch mal ausgeguckt.
Charles Barr, selbst erst 18 Jahre alt, hat mit anderen Influencern eine Agentur für Marketing gegründet. Barr sieht in der Gründung von Printmagazinen so eine Art Retro-Effekt, der für junge Leser und Leserinnen interessant sein kann.
Es geht eben darum, etwas zu tun, was halt besonders ist, was in der Zielgruppe vielleicht heraussticht. Und genauso wie vielleicht Pac-Man wieder cool ist, ist vielleicht auch ein traditionelles Medium wie eine Tageszeitung oder ein Magazin, was heutzutage in der Teenager-Zielgruppe eigentlich überhaupt gar nicht mehr beliebt ist, vielleicht etwas Besonderes, was dann wieder einen Retro-Look erhält.
Dennoch stellt sich die Frage, ob sich solche Magazine überhaupt lohnen, wenn es möglicherweise mit der Beliebtheit des jeweiligen Influencers oder Influencerin bald wieder vorbei ist. Stefan Scherzer vom Zeitschriftenverlegerverband meint, das sei für seine Branche kein Problem, denn Verlage seien es gewohnt, aktuell zu reagieren, ein Magazin auch nur mal für ein Jahr herauszugeben oder Sonderhefte, die sowieso nur dazu gedacht sind, einmalig zu erscheinen. Für die Zukunft erwartet Scherzer durchaus weitere Influencer-Magazine.
Es gibt Influencer, die sagen, ich finde es total spannend, dass ich mal bei einem Printprodukt wird ja vom Leser bezahlt. Influencer finanzieren sich ja mit E-Commerce oder Anzeigengeldern im Digitalen und das ist für die nochmal eine ganz neue Einnahmequelle. Und zu einer Markenbildung funktioniert eben auch Print sehr gut. Von daher glaube ich, bin ich mir ganz sicher, dass wir viele spannende Themen sehen werden, gerade aus dem Bereich Sport, Entertainment, Musik. Da denken Sie an Boateng hier vom FC Bayern, der auch viele junge Fans hat und der auch ein eigenes Magazin hat.
Printmagazine und Produktwelten, die viele Millionen Euro umsetzen, wie die von Ryan Kaji oder Tiana Wilson, sind hierzulande allerdings eher die Ausnahme, denn dafür ist der deutschsprachige Markt zu klein.
Michael Mayer über Printmagazine von Influencerinnen und Influencern. Es gibt so Begriffe, die irgendwann mal aufgetaucht sind, die irgendwer ins Gespräch gebracht hat und die dann nicht mehr verschwinden, sondern die immer wieder aufploppen in vielen Medien, obwohl das gar nicht mal so richtig passende Begriffe sind. Solche Begriffe spürt mein Kollege Stefan Fries für uns auf und er hat da schon wieder ein sehr passendes, unpassendes Beispiel entdeckt.
Medias Res.
Wo wohnt letztendlich derjenige, der sozial schwach ist?
Viele wohnten in den Teilen des Bezirks, die als sozial schwach gelten.
Doch wer hier wohnt, gilt offiziell als sozial schwach.
Es müsste eher Ausgleich geschaffen werden für sozial schwache Haushalte.
Sozial schwach.
Sozial schwach.
Sozial schwach.
Sozial schwach.
Sozial schwach.
Sozial schwach.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Sozial schwach. Das müsste doch jemand sein, der wenige soziale Kompetenzen hat. Der zum Beispiel nicht hilfsbereit ist, nicht entgegenkommend, nicht gesellig, der sich in der Gesellschaft keiner Gruppe zugehörig fühlt. Wenn in Politik, Wirtschaft und Medien aber von sozial schwach die Rede ist, ist all das nicht gemeint. Stattdessen geht es um Menschen, die wenig Geld haben, ein geringes Einkommen, die in prekären Verhältnissen leben, die vielleicht sogar arm sind. Der Begriff verschleiert also Armut und ihre Folgen, absichtlich oder zumindest durch Gewöhnung. Wer wirtschaftlich schwach ist, ist nicht unbedingt sozial schwach. Denn jemand mit wenig Geld kann sehr sozial sein und ein Multimilliardär sehr asozial. Soziale Kompetenz ist nicht am Kontostand ablesbar. Statt sozial schwach kann man also besser finanziell oder wirtschaftlich schwach sagen. Und wenn man auch den Begriff Schwäche vermeiden will, ganz einfach mit wenig Geld.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und all unsere Sprachchecks, die finden Sie auf deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo liebe Hörer, hier ist Franz Danninger. Ich bin Redakteur bei der Passauer Neuen Presse. In Passau ist das morgige Top-Thema das Hochwasser, das droht, und zwar überraschend droht. Gestern am Montag wurde noch 7 Meter für die Donau prognostiziert. Heute ist dieser Pegelstand schon auf 8,50 nach oben geschraubt worden. Das heißt, dass hunderte Autos zum Beispiel weggeräumt werden müssen. Das heißt, dass viel Arbeit zukommt auf den Bauhof, auf die Polizei und im schlimmsten Fall auch auf das THW. Passau ist Hochwasser gewöhnt. Allerdings in derart raschem Anstieg sind wir auch hier ein bisschen überfordert.
Zum Schluss noch kurz nach Österreich. Die Rechercheplattform Addendum wird eingestellt. Das Angebot, das ging maßgeblich zurück auf den Chef der Getränkefirma Red Bull, auf Dietrich Mateschitz, und wollte sich mit investigativen Inhalten und mit Datenanalyse profilieren. Nach knapp 3 Jahren ist Schluss. Laut Red Bull sind insgesamt 57 Mitarbeiter betroffen. Das war Medias Res. Weiter geht's nach den Nachrichten mit dem Büchermarkt mit einem tollen Wort. Kotmörtel. Was dahinter steckt, dann gleich. Christoph Sterz wünscht noch einen guten Dienstag.